ARD.
Nee, noch keine Musik bitte. Wir fangen erstmal mit den Nachrichten an.
Ein Herde Elefanten hat ein indisches Dorf im Osten des Landes verwüstet. Angelockt vom Duft des Fruchtlikörs Marula drangen laut einem Bericht der Times of India 50 Tiere in einen Schnapsladen ein. Erst nachdem die Ladenvorräte vollständig geleert waren, zog die Elefantenherde weiter, offenbar auf der Suche nach weiteren Lagerstätten des Fruchtlikörs in der Umgebung. Es wurden dabei zahlreiche Felder und Häuser beschädigt. Forstbeamten und Dorfbewohnern gelang es schließlich gemeinsam, die torkelnden Elefanten zurück in den Dschungel zu treiben.
Jeder Mensch in dieser Stadt weiß, um 11.20 Uhr gibt es im Hause Bäcker ein Gläschen Weißwein.
Bei mir war es, wirklich kann ich sagen, lieber auf den ersten Schluck. Ich habe mit 17 meinen ersten bewussten Schluck Alkohol getrunken. Das war damals Bier und wir waren Freunde von Anfang an.
Meine Frau erzählt gelegentlich, dass ich, wenn ich zwei Gläser oder zwei Flaschen Bier trinke, anfange, persönlicher zu werden.
Plötzlich war ich dann nicht mehr die Sabine, die so ein bisschen verklemmt und so ein bisschen komisch und so ein bisschen anders war, sondern wenn ich was getrunken hatte, dann war ich plötzlich spritzig, interessant, habe reden können, die Leute haben mir zugehört, habe plötzlich auch Bekanntschaften gemacht, von denen ich vorher nie hätte zu träumen gewagt.
Es gibt fast keinen Tag mehr, wo ich keinen Alkohol trinke. Ich bilde mir ein, dass es eine französische Sitte ist, dass ich mittags bei meinem Salätchen, was ich mittags esse, dass ich ein kleines Gläschen Weißwein trinke. Also eine Flasche pro Tag, sagen wir ein Dreiviertel bis maximal ein Liter.
Machen wir erstmal die Ansage.
Der König der Trinker und die trockene Nonne. Feature von mir, Rainer Schildberger.
Im Nürnberger Hauptbahnhof darf künftig an den Wochenenden kein Alkohol mehr getrunken werden. Grund für das Konsumverbot sind hunderte Partygänger, die in den Nächten dort regelmäßig feiern. Das Sicherheitsempfinden von Reisenden habe sich dadurch verschlechtert, sagte ein Sprecher der Bahn. Dem Oberbürgermeister der Stadt geht das Verbot nicht weit genug. Die Menschen trinken dann an anderer Stelle weiter, so der Oberbürgermeister. Die Fahrgäste der Bahn dürfen sich jedoch weiter betrinken. Besser betrunken im Zug als am Steuer, betonte der Sprecher der Bahn.
Ist es irgendwie sinnlos zu sagen, wir verbieten den Alkohol? Also wenn die das machen würden, würde ich die per Unterbringungsgesetz versuchen einzuweisen.
Andreas Diekmann ist Chefarzt einer Entwöhnungsklinik. Im hellen Foyer sitzen seine Patienten auf Sofas und trinken Kaffee. Einer liest in den Werbebroschüren der anonymen Alkoholiker und irgendwo hinter einer Tür wird Tischtennis gespielt.
Also von Alkohol wird man auch nicht Alkoholiker. Alkohol gehört nicht zu den Suchtstoffen, von denen man selber abhängig wird, sondern dafür braucht man eine Disposition.
Bei meiner Oma darf ich probieren. Da bin ich 10 Jahre alt. Mal 5 Tropfen Korn in einem Fingerhut, mal ein Schnapsglas voll von dem Boxbeutel. Dann ein satter Schluck Bier aus der Pulle. Der Korn verbrennt mir die Kehle, der saure Wein schüttelt mich. Das Bier ist einfach nur warm und bitter. Nichts schmeckt. Das große Geheimnis der Erwachsenen? Schlimmer als Hustensaft. Meine Oma nickt nur amüsiert. Noch vor dem ersten Rausch hat sie mir das Trinken bereits abgewöhnt.
Blasenfrei zapfen, würde man sagen, an der Zapfsäule. Bisschen Luft lassen für den Korken. Jetzt kommt der Verkorker. Flasche ganz sicher abstellen und so. Fertig ist die Sache. Der Wein ist abgefüllt. Ja, so geht das. Das einzige Problem ist, dass ich diesen 25 Liter Ballon hier 3,5 Stockwerke hochschleppen muss, was mir früher als Sportstudent sehr leicht gefallen ist und wo ich jetzt einfach merke, mit 60 Jahren, das ist richtig Arbeit.
Ich sitze bei Johannes in der Küche. Seit längerem sind wir befreundet. Er arbeitet als Professor in der Friedens- und Konfliktforschung. Gerade kommt er aus Südfrankreich zurück, wo er ein Häuschen besitzt, umgeben von Weinbergen. Von dort bringt er jedes Mal offenen Wein mit, den er zu Hause in Flaschen abfüllt. Geschickt hantiert er mit Ballon, Trichter und Verkorker. In seiner Küche duftet es nach kräftigem Landwein und frisch angeschnittenem Korken.
Ich habe einen Stock von etwa 100 leeren Flaschen im Keller und hier oben in der Wohnung. Die fülle ich jetzt ab, die habe ich nach Gebrauch gesäubert, also einfach mit kaltem Wasser ausgespült. Das ist ungefähr so wie Holzhacken, ja, man sorgt vor für den Winter, das kommt in bestimmte Kartons, ein paar kommen in den Keller, ein paar bleiben gleich in der Wohnung hier oben. Also mein Spitzentransport waren 400 Liter in Ballons, die abgefüllt auf 0,7er Flaschen, das kann man leicht ausrechnen, das gaben 530, 550, 560 Flaschen. Da brauche ich dann eine ganze Woche zu, um das abzuhören. Aber das ist einfach schön. Ja. Beim Rotwein, bei den dunklen Flaschen vor allen Dingen, sieht man nicht, wie hoch das ist in der Flasche. Und dann muss ich das oben abschlürfen. Das ist doch ein schöner Prozess. Ne?
Jeden Vormittag ab 11.20 Uhr genehmigt sich Johannes das erste Glas Wein des Tages. Ich schaue auf die Küchenuhr.
Ist jetzt auch schon nach 11, oder? Haben wir gerade 11?
Also wir müssen eigentlich noch 5 Minuten warten, aber das machen wir jetzt mal hier für diese Habitte. Ist das ein Duft, ja? Probier mal, Santé.
Johannes M. Becker. Das M steht für Maria, denn Johannes ist im katholischen Milieu des Oberbergischen Landes aufgewachsen und im bischöflichen Internat zur Schule gegangen.
Ich habe 5 ältere Brüder und die sprechen dem Alkohol genauso zu wie ich. Also der Älteste war Burschenschaftler, katholische Verbindung, hat immer gesagt, in der einen Hand haben wir das Gebetbuch, in der anderen Hand haben wir den Bierseidel. Über meine Brüder wurde ich ganz normal als 14-, 15-, 16-Jähriger mit in die Kneipe genommen. Nach dem Hochamt, deswegen meine Zeit, 11.20 Uhr, um 11.20 Uhr war etwa die Wandlung vorbei und die Männer stahlen sich aus der alten Wallfahrtskirche heraus und gingen dann zum Emil an die Theke um.
Ein Extrakt aus dem Rosinenbaum hilft als Mittel gegen den alkoholbedingten Kater. Forscher der Universität von Los Angeles haben an betrunkenen Ratten nachgewiesen, dass sowohl Wirkung als auch unerwünschte Nebeneffekte des Trinkens mit dem Flavonoid Dihydromyrcetin minimiert werden können. Betrunkene Ratten, die mit dem Mittel aus der chinesischen Naturheilkunde behandelt wurden, zeigten nur kurz Symptome der Trunkenheit und waren schnell wieder nüchtern. Darüber hinaus verloren sie mit der Zeit die Lust am Alkohol, auch wenn sie zuvor suchtkrank gemacht worden waren.
Sie müssen ja mal schon gucken, ja?
Ja. Also ich glaube, dass es den Rausch sozusagen gibt und dass Menschen das einfach, auch Priester, schön finden.
Ja? Der Mensch hat Lust auf Drogen. Der Mensch hat Bock, sich zuzuknallen mit irgendwas. Wir sind so. Wir können denken und wir können auch reflektieren, aber wir wollen das auch manchmal überhaupt nicht.
Ja, also klar. Warum fährt man Achterbahn, ja? Weil man den Kick will. Der Mensch will seine Grenze übersteigen Er will zum Göttlichen kommen.
Ulrich Kotzauer ist bei Ihnen Kreuzberg. Als Pfarrer leitet er die Jugendarbeit der katholischen Kirche in der Stadt.
Ich muss sagen, ich war nie vollrauschend. Auch als Jugendlicher nicht. Ich war nie so sturzbetrunken, dass ich nicht gewusst hätte, was ich tue. Ich habe mich auch nie übergeben. Ich habe so einen Pferdemagen. Bei den Feten halt immer gesagt, ey, wenn einer hier kotzt, ja, dann wischt der auf. Und zwar am selben Moment danach. Und wenn nicht, wische ich mit ihm auf.
Mit 14 will ich es wissen. Einer aus der Klasse, der schon älter aussieht, kauft die 2 Liter Flasche Rotwein. Zu dritt leeren wir sie in seinem Zimmer. Aber ich bin der Einzige, der irgendwann auf den Teppich und die Hausaufgabenhefte kotzt. Ich bin blass im Gesicht und meine Zunge ist blau vom Wein. Meine Mutter lacht nur, als sie mich sieht. Mit 16 kreist das Bier im gläsernen Stiefel. Den kann man nur mit beiden Händen greifen. Ich habe Angst zu blubbern beim Trinken, denn wer blubbert, hat's nicht drauf und muss den nächsten Stiefel bestellen. Ich blubbere nie. Ich stehe es durch. Und so geht es weiter durch die Fusel-Cola-Brechmittel, die Kopfschmerzliköre und die elenden Partysekte der Schulzeit. Nichts schmeckt mir, aber alles muss getrunken werden, will ich dazugehören und auch mal den Kopf verlieren. Nur die Memmen trinken Brause. Manchmal glaube ich das auch.
Ich selber trinke lieber gerne Bier als Wein. Und ich halte mich an die Devise, kein Bier vor 4.
Der Pfarrer hat mich in den Kreuzberger Himmel eingeladen. Eine Gaststätte. Das neueste Projekt der katholischen Kirche. Genuss für Leib und Seele. Zu trinken gibt es Andechser Klosterbräu oder den Wein, der auch als Messwein zum Einsatz kommt. Dazu gibt es die kostenlose Tresenseelsorge, denn der Pfarrer zapft ab 8, immer sonntags. Die Zeichen der Zeit erkennen, den Pfarrer kurz vor das, und dahin gehen, wo die Menschen gerne sind. Der Bischof hat es genehmigt.
Haben Sie denn Ahnung?
Bierzapfen ist selber nicht so schwierig. Wenn man es nicht so gut kann, muss man halt ein bisschen länger warten, sozusagen, bis man es dann den Becher gefüllt kriegt. Man muss nicht dafür Theologie studiert haben.
So, der Pfarrer zapft jetzt hier ein großes Andechser.
Genau. Los geht's. 2 kleine?
Ja.
Okay. Ah, super.
Hier ist schon schwieriger.
Jetzt wird es schon schwieriger. Jetzt sieht man auch. Okay. Das ist es fast neu angestochen?
Ich bin im protestantischen Milieu aufgewachsen. Also das ist eine ganz unangenehme Form von sozialer Kontrolle, die heißt, wenn du dich freust, bist du schon sündig geworden.
Alkohol ist nicht das Böse. Die Geneigtheit, mich zu berauschen, birgt die Gefahr. Der erlöste Mensch braucht keinen Rausch.
Ja, was nun, Herr Pfarrer? Ich glaube, das ist früher nicht selten ein Motiv gewesen, sich in Bewusstseinssituationen zu bringen, in denen man Gott näher kommt.
Wein wird nach der Wandlung oder nach der Heiligen Messe niemals aufgehoben, sondern immer konsumiert, also immer ausgetrunken. Weil wir ja mit dem Wein, der in das Blut Christi verwandelt wurde in der Eucharistiefeier, ja das Göttliche verbinden. Und da setzen wir uns nicht der Gefahr aus, dass er dann verschüttet, dass er dann zu Essig wird oder so.
Was für ein schlechter Wein ist denn das? Man könnte entweder sagen, solange er Wein ist, kann ich ihn auch als Wein trinken. Oder der Wein symbolisiert es.
Auf alle Fälle war Jesus nicht berauscht.
Und man macht einen Korken drauf und bei der nächsten Wandlung nehme ich wieder ein Schlückchen aus der Flasche.
Das sich berauschen sozusagen, von meinem Denken her ist es eher die Negativform des sich übersteigen Wollens. Und der Rausch führt einen zur Besinnungslosigkeit. Und den kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus so gelebt hat.
Der Igel wird immer häufiger ein Opfer von Alkohol. Schuld daran sind die sogenannten Bierfallen, die Hobbygärtner zum Schutz ihres Gemüses einsetzen. Dabei wird ein Joghurtbecher mit Bier gefüllt und in den Boden versenkt. Der Biergeruch lockt die Schnecken an. Sie fallen in den Becher und ertrinken. Der Igel, zu dessen Lieblingsnahrung Schnecken gehören, frisst die vollgesogenen Schnecken auf. Betrunken vergisst er dann, sich bei Gefahr einzurollen und wird zur Beute von Katzen, Hunden oder großen Vögeln. Manchmal bleibt der jeglicher Koordination beraubte Igel auch in der Bierfalle stecken und ertrinkt jämmerlich. Man darf nicht reden.
Der Rausch, der kam dann wirklich aus der Gesellschaft. Das Reden, das eine andere Person verkörpern, das Volldasein, das Glänzen bei anderen Menschen, das war für mich, war das eine Art von Rausch. Ich hatte irgendwann mal einen ganz wilden Flirt mit einer ganz tollen Frau. Wow, das könnte was werden. Und am nächsten Tag war ich dann plötzlich nüchtern. Dann ging es nicht mehr. Dann war ich plötzlich wieder jemand anders und habe mich nicht getraut, die tollen Gespräche oder Ähnliches, was ich angeknüpft habe, weiterzuführen und habe die eigentlich abgebrochen. Immer so ein Rauf runter. Die eine Person unter Alkohol und die andere Person, wenn sie dann plötzlich verkatert, ohne Alkohol da gesessen hat.
Um Mädchen anzusprechen, trinke ich mir vorher Mut an. Meistens Cola mit Schuss. Das geht zunächst gut.
Kein anderes Medikament hat so vielfältige Wirkungen wie der Alkohol. Der Alkohol wirkt dämpfend, anregend, der Alkohol wirkt erheiternd, beruhigend, der Alkohol wirkt schlafanstoßend, der Alkohol wirkt in geringen Mengen aktivitätssteigernd.
Die Atmo passt jetzt nicht mehr.
Doch mein Körper wehrt sich. Ich vertrage nichts. Schon hänge ich über der Kloschüssel. Meine erste Freundin lerne ich an einem Sommertag im Park kennen. Da bin ich schon 19. Kein Alkohol weit und breit.
Wenn Sie unsere Patienten fragen, dann konnten die damit so umgehen, dass sie über die Dosierung die Qualität erreicht haben, die sie gebraucht haben.
Was ich an Fantasien losgelassen habe, das war schon, in dem Moment habe ich so durchaus auch geglaubt. Da war ich dann mit einem männlichen Vertreter zusammen. Da haben wir einen ganzen Abend damit verbracht, über eine Großfamilie zu spintisieren. Noch ein Bier und noch ein Bier und so weiter, noch ein Kind und noch ein Kind. Natürlich bin ich das nicht. Ich wollte in meinem Leben niemals Kinder haben. Aber in der Situation, es war ein großartiger Abend, ne, war ich halt die Frau, die jede Menge Kinder haben wollte.
Sabine geht auf meine Schule. Eine steife blonde Schönheit in spießigem Outfit. Bis sie die Freundin des Jungkommunisten wird, der später von der Schule fliegt. Als Erste in der Clique haben sie eine eigene Wohnung. Die wird schwarz und grasgrün gestrichen. Eine Trinker- und Kifferhöhle, wo alles erlaubt ist. Ich werde der Freund, später der Ehemann ihrer Schwester. So lerne ich auch die Eltern kennen, die Mutter, die heimlich trinkt, und den misanthropischen Vater, Arzt in einem Krankenhaus und Quartalssäufer.
Ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass der Mensch eine Fehlentwicklung der Evolution ist und dass Liebe nichts weiter als Selbstbetrug ist, dass es letztlich keinerlei Mysterium, spirituelle Erlösung und so weiter gibt. Das ist mein ganzes Denken gewesen. Und in so einem Zustand kannst du auch nicht auf andere Menschen zugehen oder einfach mal Gefühle zeigen. Ich war so eingekapselt in meiner ganzen Misanthropie und Weltverachtung und Selbstverherrlichung, dass ich einfach keine normale Beziehung zu Menschen hinbekommen habe. Und dann kam plötzlich dieser Alkohol und ganz viel von diesen inneren Verkrampfungen, Verklemmungen, Einschränkungen sind ganz plötzlich weggefallen. Das erste Mal in meinem Leben. Und ja, das war wirklich der Reiz über einige Jahre hinweg.
Ich bin eigentlich mit dem ersten Schluck schon Alkoholiker gewesen. Das sagen tatsächlich gar nicht wenige. Viele hatten schon zu dem Zeitpunkt eine latente, eine untergründige Depression und haben zum ersten Mal erlebt, dass es ihnen besser geht und haben dann dieses Mittel weiter dazu eingesetzt. Ich fürchte, dass diese Frau in ihrer Lebensgeschichte nicht lernen durfte, dass sie ein expansiver, expressiver Mensch ist, der sich darstellen darf, der vielleicht auch mal eine Tasse zerschmettern darf, ohne dass die Welt untergeht, sondern dass sie sehr emotional karg aufgewachsen ist in einer Situation, in der es besser war, nicht da zu sein.
Sabine jobbt in einer Kneipe, zieht herum mit verrückten Typen, nimmt Schauspielunterricht. Aber die Theaterszene spuckt sie aus, bevor sie überhaupt dort richtig landen kann. Ihre Wohnung ist eine Müllhalde. In der Küche stapeln sich die leeren Bierkästen. Die Familienfeste enden regelmäßig im Suff und im Streit. Oft sitzen wir, die Schwester, die Eltern, die Freunde, nur hilflos und ernüchtert dabei. Irgendwann zieht sie weg aus der Stadt und wir verlieren uns aus den Augen. Aber von nun an weiß ich, das Trinken ist kein Witz.
Der Spaß hat irgendwann wirklich aufgehört. Und dann ging es nur noch darum, nicht völlig in die Verzweiflung abzustürzen, sondern nur noch so ein Aufatmen herzustellen.
Sabine beginnt in der IT-Branche zu arbeiten. Da hat sie schon 10 Jahre Trinken hinter sich. Trotzdem schafft sie es bis ins mittlere Management der Firma. Anfangs geht sie auch noch mit den Kollegen nach der Arbeit auf ein Bier.
Na, das ist jetzt Bewegungstherapie. Donnerstags machen das welche freiwillig. Herr Wessermann, so ist schon ganz gut. Aber Sie wissen, dass der ja dann bremst, wenn er aufkommt, ne?
Nein!
Das lief ja schon ganz gut. Und erst, wenn Sie richtig nüchtern sind.
Ab 28, 29 ging es dann definitiv damit los, dass ich eigentlich immer einsamer geworden bin. Neben dem Alkohol war mein Vergnügen dann Lesen, und zwar Schundromane. Es musste irgendwas mit Liebe zu tun haben, es musste irgendwie ein Romantikroman sein und das Ding musste ein Happy End haben. Und geraucht habe ich noch. Das war dann so mein Wochenende, die Belohnung. 2 Kästen Bier, eine Stange Zigaretten und 5 neue Bücher. In der Anfangszeit, da ging es noch relativ einfach, arbeiten, und nach der Arbeit, dann kommt die Bierflasche. Und irgendwann ist es dann auch so, dass ich morgens ganz einfach auch mein Bier gebraucht habe, um überhaupt über dieses Gefühl rüberzukommen. Es ist ja so eine Art Entzug auch schlicht und einfach jeden Morgen. Wenn der Alkohol dein Blut verlässt, du hast ein wahnsinniges Zittern, du hast Durchfall. Es geht los mit diesen trockenen Kotzgefühlen im Bauch. Du hast ein wahnsinniges Herzrasen. Der Magen krampft sich zusammen. Und es ist das Gefühl, wenn ich jetzt nicht sofort ein Bier habe, dann kratze ich ab.
Unsere Patienten erwerben sich ja durch den toxischen Missbrauch den Verlust der sensiblen Wirkung des limbischen Systems in unserem Gehirn. Da werden ja unsere Befindlichkeiten verschaltet. Und wenn Sie da immer so scharfe Sachen bringen wie Nervengifte, Alkohol ist ein Nervengift, dann schaffen Sie Situationen, die immer außergewöhnlich sind. Und wenn Sie das wegnehmen, dann sind die Menschen praktisch unfähig, Genuss zu empfinden. Das ist für Suchtkranke häufig ganz schwierig. Die sind einen passiven Modus gewohnt, mit dem sie ihre Gefühlsschwingungen regulieren können über die Promille.
Dann habe ich am Abend halt schon geguckt, dass ich auf jeden Fall für den Morgen Bier da habe. Aber es durfte auch nicht zu viel sein, weil wenn es zu viel ist, dann gehe ich nicht zur Arbeit. Also es waren dann so 3,5 Liter etwa. Und danach war dann angesagt, schnell zu McDonald's gehen und was ich da gegessen habe, irgendwas Fettiges essen, damit man möglichst den Alkoholgeruch nicht riecht. Und ich habe hinter meinem Schreibtisch gesessen, habe meine Fisherman's Friends dabei gefuttert. Wenn es ganz schlimm wurde, dann bin ich in der Mittagspause nochmal rausgegangen, habe 2 Weizen reingetan. So 6, 7 zum Schluss bis 8 Liter am Tag, das war schon drin.
Und läuft.
Es gibt auch mittlerweile eine gewisse Infrastruktur um mich herum. Also einige Leute sammeln Korken für mich. Mhm. Ja, die schneide ich jetzt vorne ab. Und dann kommen sie in den Verkorker. Wenn ich so große Mengen mitgebracht habe, dann wurde mir irgendwann sehr deutlich, dass ich nicht auskomme mit den Flaschen. Und deswegen suche ich manchmal auch nach Flaschen. Früher hat mir mein Sohn ab und zu dabei geholfen, einfach um mit Papa was zusammen zu machen.
Ich bin mit dieser Kultur zum ersten Mal konfrontiert worden, als ich als Doktorand in Paris gelebt habe. Und damals habe ich mit meiner Frau...
Bevorzugt in den Restaurants der Routier gegessen, wo die Fernfahrer essen. Die Ritter der 40 Tonner kamen mittags zum Essen, gingen an die Theke, tranken ein Pastis, tranken am Tisch minimal einen halben Liter Wein und tranken hinterher ein Digestif. Und setzten sich dann wieder auf ihre 40 Tonnen und fuhren weiter. Ich will es nicht glorifizieren, aber der Umgang mit Alkohol in diesen Routierkneipen hat mir das Gefühl einer gewissen Normalität gegeben.
Einmal im Jahr wohne ich bei Johannes für ein paar Wochen. Das ist die Zeit, wo ich am meisten trinke und am wenigsten darüber nachdenke. Dann bin ich auch schon einmal mittags angeschlagen vom Pastis oder dem Weißwein aus dem Ballon und frage mich, wie das wohl weitergehen würde, lebte ich das ganze Jahr bei ihm. Denn fast immer kommen Gäste, stehen die Weinkaraffen bereit, gibt es anregende Gespräche und manchmal Zigarren auf dem Balkon. Und noch einen letzten Schnaps.
Ich lebe nun mal und agiere als Hochschullehrer an einer Universität. Da gehört Alkoholkonsum. Das ist Teil der Kultur. Tagsüber in der Uni trinken wir nur, wenn irgendwas zu feiern ist. Ich habe bei mir in meinem Schreibtisch Schnaps, den biete ich pro forma Prüfungskandidatin an, wenn sie Hemmungen haben. Wollen sie einen haben? Nein, sagen die dann, nein. Aber allein die Tatsache, dass ein Prof sowas da hat, das finden die prima, ja. Ich lade alle Praktikanten, Praktikantinnen zu mir nach Hause ein. In aller Regel trinken die dann hier mittags auch beim Essen ein Gläschen Wein. Und danach weiß ich, mit wem ich zu tun habe, ja. Und jetzt geht die Apfelerei weiter.
Natürlich benutzen wir den Alkohol in der Gesellschaft. Als Verführungsmittel, als Schmiermittel, für alle möglichen Dinge wird der Alkohol eingesetzt. Das ist ein mögliches Mittel, um Menschen zu manipulieren.
Ich bin ja der Maître de Plaisir. Ich bestimme immer, was passiert, weil ich da einladend bin. Also ich bin nie Opfer, sondern ich bin immer Subjekt. Ich bin nie Objekt, ich bin immer Subjekt. Also ich trinke nie so viel, dass ich mich nicht mehr konzentrieren könnte. Das passiert nicht. Also ich würde mich niemals irgendeiner Blöße ausliefern, nein.
Einer Studie der Universität Cincinnati zufolge trinken verheiratete Männer weniger als ledige. Bei den Frauen ist es genau umgekehrt. In der Ehe gleicht sich der Konsum an. In der Regel bringen die Männer den Alkohol mit in die Ehe ein, trinken dann aber weniger, während sich die Frauen dem Pegel in der Beziehung annähern. Nach Scheidungen erhöht sich der Alkoholkonsum bei beiden. Nach Scheidungen erhöht sich der Alkoholkonsum bei beiden.
Noch ein Whisky?
Ist noch einer drin?
Gibt noch eine Flasche.
Nee.
Remesen ist verlässlich, ne? Der ist souverän. Der hat Bodenhaftung. Kein gepanschtes Zeug. Wir trinken jeden Abend Alkohol. Mein Freund ist dem Wodka zugetan. Der hat so ein bestimmtes Limit, was er nicht unterschreitet. Der kannte mal einen Russen, der hat gesagt, man muss jeden Tag 200 Gramm Wodka trinken. Und daran hat sich mein Freund orientiert. Und das ist aber inzwischen auf 300 Gramm angewachsen. Und die werden gebraucht, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Gemütlich sitzen wir da schön auf dem Sofa und der Ofen ist an und es brennen zwei Kerzen und dann schenkt sich der Partner einen Wodka ein und dann denkt man, ach ja, jetzt einen kleinen Whisky. Wäre komisch, wenn dann einer auf dem Sofa sitzt und Mineralwasser trinkt.
Da muss es einen gewissen Gleichschritt geben unter Partnern und Partnerinnen, sonst kann ich mir vorstellen, dass es sehr schnell zu Spannungen kommt, ja. Und zu Beäugen, wie viel trinkt denn der heute schon wieder? Und Flasche angucken, ist die Flasche denn nicht mehr so voll wie gestern Abend? Das gibt's nicht in diesem Haus. Ja.
Viele trinken ja vielleicht auch, weil ihnen gar nichts anderes einfällt und vielleicht möchten sie das gar nicht. Und wenn man ihnen helfen würde, andere Alternativen zu entdecken, ihr Leben irgendwie auszuhalten, weil ich glaube, darum geht's, dass viele Leute das Leben einfach nicht aushalten können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das kenne ich von mir selber auch. Ich kann auch viel nicht aushalten. Dann würde es vielleicht gar nicht so weit kommen.
Wenn ich eine Frau, eine Freundin, eine Partnerin hätte, die mich schief von der Seite anschauen würde, das würde ich schwer ertragen. Das geht nicht, hatte ich aber auch noch nie. Jetzt meine neue Frau macht es lustvoll mit.
Mein Freund sagt zum Beispiel immer, jetzt hören die Stimmen im Kopf und das Pfeifen in den Ohren auf. Ne, der trinkt dann den ersten kleinen Eimer und dann fällt die Anspannung ab und die vielen Dinge, die er so über den Tag gehört hat, die arbeiten dann auch nicht mehr weiter. Ne? Dann kann er irgendwie locker lassen. Der schläft zum Beispiel auch nicht ein, wenn er nichts getrunken hat.
Mit 34 gerate ich in eine Krise. Beruflich und in der Liebe bin ich erst einmal gescheitert. Zur Klärung der Lage zieht es mich allein auf eine griechische Insel. Tagsüber bin ich benommen vom Licht und den Farben. Nachts schwindelig von der Wucht der Sterne und dem ersten guten Rausch meines Lebens. Eine Ladung des geharzten Weins und ich schwebe für Stunden. Da bete ich und führe Zwiegespräche mit dem Unsichtbaren. Großes, kitschiges Kopfkino. Aber in den Nächten, die folgen, und auf den langen Erkundungen der Insel werde ich tatsächlich alles los. Nach 3 Wochen der Rezina- und Wanderkur weiß ich plötzlich, was ich will vom Leben.
Der eine ist von Natur aus schwermütig. Zu denen würde ich mich zum Beispiel zählen, auch wenn ich oft lache. Aber ich habe eigentlich immer dunkle Wolken im Kopf. Deswegen trinke ich, glaube ich, auch in dem Umfang, in dem ich trinke. Damit ich das nicht so merke.
Konstanze und ich kennen uns seit 20 Jahren.
Mir ging es mal zwischendurch immer mal nicht so gut. Und dann da habe ich wirklich echt richtig getrunken. Und das waren eigentlich auch so Zeiten, wo ich ganz genau wusste, wenn ich das nicht wieder runterschraube, dass ich dann wirklich sehr gefährdet bin, richtig handfeste Alkoholikerin zu werden.
Früher war sie Buchhändlerin, bis sie eine Depression aus der Bahn warf. Sie konnte die Kunden, den Lärm, die Stadt auf einmal nicht mehr ertragen. Heute leben sie und ihr Freund sehr zurückgezogen.
Ich bin es ja auch gewöhnt, über Alkohol zu reflektieren, weil mein Vater halt Alkoholiker war und weil ich mich schon als Kind damit beschäftigt habe. Das Trinken meines Vaters war für mich immer ein Abbild seiner Schwäche. Ich hatte dann Mitgefühl für ihn. Ne? Ich habe gesehen, dass er sich nicht anders retten kann als in den Alkohol. Deswegen kann ich das bei meinem Freund gut ab. Und da das irgendwie ein vertrautes Terrain ist, kann ich das auch bei mir akzeptieren.
Ich habe mich noch niemals aus Frust betrunken. Noch nie. Das ist mir völlig fern. Dann wäre es ja kein Bestandteil meines alltäglichen Umgangs mit einem Genussmittel.
Wenn es einem richtig schlecht geht und man trinkt, dann wird alles noch viel schlimmer. Trinken ist eigentlich was für halbwegs gute Tage. Also wenn ich wirklich immer drauf achten würde, ne, ja, auf die innere Stimme hören würde, dann würde ich vielleicht auch noch seltener Whisky trinken.
Eine australische Brauerei hat auf Bitte von Naturschützern das Etikett ihrer Bierflaschen geändert. Das Männchen einer Prachtkäferart verwechselte den orangefarbenen, grobkörnigen Aufkleber der Flasche mit dem arteigenen Weibchen. Da die Fortpflanzung mit Bierflaschen aber ergebnislos blieb, drohte der Prachtkäferart das Aussterben. Die Flaschen sind nun glatt und grün. Das Liebesleben der australischen Prachtkäfer wieder in Ordnung. Ist so gut.
Es war wirklich ein Rausch, der nah am Delir war. Das heißt, ich habe auch nicht gerade weiße Mäuse gesehen, aber ich war so nah an den Wahnvorstellungen und hatte schon so ein bisschen Verschiebungen, was die Wahrnehmung der Wirklichkeit anging. Und das war so eine Phase, wo sich einfach alles aufgelöst hat.
Das Auffälligste, das ist der Verlust des Kurzzeitgedächtnisses.
Tina Kleine ist Therapeutin.
Wenn einer der Patienten auf der Station einen Auftrag bekommen hat, zum Beispiel die Blumen zu gießen, dann kann er das im nächsten Moment vergessen haben. Oder wenn in der Biografie Lücken entstanden sind, dann werden diese Lücken mit dem sogenannten Konfabulieren gefüllt. Das heißt, man dichtet etwas hinzu zu der eigenen Biografie, was tatsächlich so nicht war.
Betroffene des sogenannten Korsakow-Syndroms wachen jeden Morgen in einem fremden Zimmer auf und müssen auf einem Zettel nachlesen, wo sie sich befinden. Sie sind abhängig von Menschen mit funktionierendem Gedächtnis. Menschen, die ihnen das einfache, alltägliche Leben wieder beibringen. Aufstehen, Körperpflege, Tischdecken, Abläufe feste Abläufe.
Ich habe das große Glück gehabt, dass meine Schwester dabei war. Die hat mich wirklich so, wie ich war, mit in ihre Wohnung genommen. Und da gab es dann einen Entzug, der sich über 3 Tage hingezogen hat. Also am ersten Tag gab es noch 3 Bier, am zweiten Tag 2 Bier, am letzten Tag 1 Bier. Ja, mein letztes Bier, und das kann ich mich noch gut erinnern.
Es geht ja nicht nur um die Merkfähigkeit, die gestört ist, sondern auch um physische Probleme, die zu dem Syndrom gehören. Probleme mit dem Laufen. Wenn Menschen so einen komischen O-Beingang haben, also etwas hin und her schwanken, die selber müssen gar nicht besoffen sein, sondern das hat damit zu tun, weil sie Sensibilisierungsstörungen haben in ihren Extremitäten, also in den Beinen oder in den Händen. Oft kann es damit verbunden sein, dass das Gefühl sich ganz heiß anfühlt, also wie Kohlen unter den Fußsohlen. Und um dieses unangenehme Gefühl nicht spüren zu müssen, laufen sie dann auf ihren Außenkanten.
Bei chronischem Alkoholmissbrauch schrumpft die Leber. Das Blut staut sich. In den Venen steigt der Blutdruck. In der Speiseröhre bilden sich hochdünne Krampfadern. Wenn sie reißen, füllt sich der Magen mit Blut. Das Blut wird erbrochen. Der Betroffene wird ohnmächtig und droht zu verbluten. Verbluten. Ja. Ja, Punkt. Ja. Bei chronischem Alkoholmissbrauch schrumpft auch das Gehirn. Korsakowler, wie sie in der Suchtszene heißen, zweifeln an ihrer Persönlichkeit. Oft ist sie ganz verloren gegangen.
Ich sollte mit einer Patientin einkaufen gehen. Der Auftrag war gewesen, 3 neue Kleider für sie zu kaufen. Ja, und dann stand ich mit ihr im Kaufhaus. Nun dachte ich, sie würde sich darauf stürzen, voller Freude. Früher hat sie sehr auf ihre Kleidung geachtet. Sie war Schneiderin gewesen und das war weg. Sie wollte gar keine Kleider. Das interessierte sie überhaupt nicht.
Die anonymen Alkoholiker sind eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die nicht mehr trinken wollen. Dort muss jeder, der trocken werden will, zuallererst Farbe bekennen. Dann beginnt die Inventur der Verfehlungen.
Plötzlich war die Reihe an mir und ich habe dann ganz leise wirklich nur geflüstert, ich bin Sabine, ich bin Alkoholikerin. Und habe das erste Mal in meinem Leben gesagt, stimmt, ja, ich bin Alkoholikerin. Ich kann nicht genau sagen, aber irgendwas ist passiert. Ich habe nicht geschlafen die ganze Nacht, weil auf einmal so viel auch, ich glaube, es war Hoffnung, was da plötzlich hochkam. Die haben mir schlicht und einfach das Leben gerettet.
Auf einer Familienfeier treffe ich Sabine wieder. Sie hat ihre schlanke Figur eingebüßt und trägt weite dunkle Kleider. Aber sofort merke ich, dass noch etwas anders ist. Sie trinkt Wasser, spricht kaum, lächelt ab und zu. Ihre Augen sind klar. Von den Eltern erfahren wir, dass sie keinen Alkohol mehr trinken darf. Mehr wird nicht dazu gesagt. Doch alle wissen warum und trinken selbst weniger. Auf einmal fühlt es sich merkwürdig an, in ihrer Gegenwart einen Wein oder ein Bier zu trinken.
Das Harz des Zitronenbaumes ist bei Bienen beliebt, aber es enthält Alkohol. Die Bienen werden betrunken davon. Eine alkoholisierte Biene wird von den Wächterbienen am Geruch erkannt und darf nicht zurück in den Stock. Sie hat Hausverbot, bis sie wieder nüchtern ist. Versucht sie dennoch einzudringen, wird sie von den Aufpassern zunächst vertrieben. Probiert sie es erneut, beißen ihr die Wächter die Beine ab.
Bloß nicht verlieben, nicht den Job wechseln, wenn du noch einen hast, nicht umziehen. Bleib in dem, was du hast, ist schwierig genug. Du machst dir vor, das neue Leben wäre im Äußeren, das ist es aber nicht. Da ist der Saufdruck, der massiv kommt, den hatte ich auch, glaube ich, 3-4 Jahre. Das, was du von früher kennst, dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht gleich was trinke, dann sterbe ich.
Wenn die in die Abstinenz gehen, dann ist das eigentlich eine Blackbox. Die wissen gar nicht, worauf sie sich einlassen. Was es bedeutet, auf ein Mittel zu verzichten, das man jederzeit einnehmen konnte, das immer gewirkt hat. Ein Drittel aller Patienten, die rausgehen, werden sofort rückfällig. Ein Drittel wird nach einem Jahr rückfällig und ein Drittel ist nach 5 Jahren noch trocken. Das sind für einen Arzt keine guten Quoten.
Wir gaben zu, dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein. Das ist der erste Schritt, den du als genesener Alkoholiker im Allgemeinen tust, indem du, Kapitulation nennt sich das, indem du wirklich zugibst, das Ding ist eine Nummer zu groß für mich. Alkohol ist mächtig, verschlagen und ich kann ihn nicht meistern.
Deswegen glaube ich auch, dass es ganz wichtig ist für Suchtkranke, eine Weltanschauung zu haben, ein Menschenbild zu haben. Ich brauche eine Einstellung, die mich trägt. Und ob das eine sozialistische, eine christliche, eine buddhistische ist, das ist, glaube ich, weniger wichtig als die Vorstellung, man gehört in ein geordnetes System und innerhalb dieses Systems hat man eine Rolle. Was in vielen Religionen eine ganz wichtige Position ist, ist, der Mensch ist angenommen, so wie er ist. Das braucht man als Lebensgefühl für dauernd.
Du guckst halt direkt auf den Bambus aus dem einen Fenster und aus dem anderen schaust du direkt auf den Stupa. Das repräsentiert so sämtliche Stufen und die wichtigsten Bestandteile der buddhistischen Lehre. Und es ist einfach schön, darauf zu schauen.
Sabine hat sich eine Auszeit genommen und ein kleines Zimmer in einem buddhistischen Meditationszentrum bezogen. Sie hilft mit im Garten und spricht mit den Gästen, die ihr zu Vorträgen und geistigen Übungen kommen.
Auch Menschen umarmen zu können, weil ich muss ja jetzt auch keine Angst mehr haben, dass die meine Fahne riechen. Das Einzige, was bei mir wirklich noch übrig geblieben ist, das sind die ganzen miserablen Essgewohnheiten. Das kenne ich aber auch von einigen Alkis, so die Ausweichsüchte. Dann gibt's halt Chips, Schokolade, Fett, Zucker, Salz.
Sabine überlegt, Nonne in einem buddhistischen Kloster zu werden. Ich bin ein bisschen benommen vom Duft der Räucherstäbchen in ihrem Zimmer. Vielleicht mal wieder auf einen Tee, sagt sie. Dann gehe ich zurück in meine Welt, wo ein Glas Wein nur ein Glas Wein ist. Aber stimmt das eigentlich?
Wie wir uns unter Alkoholeinfluss verhalten, hängt davon ab, was unsere Kultur von uns erwartet. Das hat die britische Sozialanthropologin Kate Fox herausgefunden. Für Briten, Skandinavier und Deutsche geht Trinken einher mit Enthemmungen, Promiskuität und Gewalt. Placebo-Experimente zeigten, dass sich Probanden auch dann so verhielten, wenn sie nur glaubten, Alkohol getrunken zu haben. Franzosen, Italiener und Spanier verhalten sich hingegen wesentlich zurückhaltender, obwohl in ihren Gesellschaften der individuelle Alkoholkonsum sogar höher ist. Ich mache nochmal. Der individuelle Alkoholkonsum sogar höher ist. Punkt.
Bei Freunden in Irland. Im Pub werden Runden ausgegeben. Jeder ist mal dran. Nach nicht einmal einer Stunde habe ich schon 3 Guinness-Intus. Bald stauen sich 3-4 Biere hintereinander. Wie soll ich die schaffen? Die anderen sitzen um mich herum und gucken. Mir schmeckt es längst nicht mehr. Alle 15 Minuten muss ich auf die Toilette, rutsche ungelenk vom Hocker, stoße mich irgendwo, halte mich am Tresen fest. Ich will nur noch weg. Aber ich muss warten, bis Tom genug hat, denn der fährt das Auto. Schon kommt das nächste Glas.
Ich brauche den Rausch zu meiner Zufriedenheit nicht. Ekstatische Erlebnisse, die finde ich schön, habe ich mal gehabt. Mit so einem Tandemsprung, freier Fall, aus dem Flugzeug. Aber das war vielleicht ein Kick. Den hätte ich mit Alkohol nie erreichen können.
Das Auto jagt über den Feldweg durch die Dunkelheit. Links und rechts Gebüsche im Scheinwerferlicht, wie in einem Tunnel. Gerade einmal Platz für unseren Wagen. Genauso muss es sich anfühlen, bevor man gegen einen Baum fährt. Aber ich bin zu fertig, um Angst zu haben. Ich presse mich gegen die Seitenscheibe und kämpfe gegen den Strudel im Kopf an. Irgendwo wackelt der Mond im Fenster. Niemand redet. Das Lachen ist mir vor 8 Bieren vergangen.
Das ist jetzt ein Benediktin aus dem Jahr 2009. Ah, oh, den musst du mal an die Nase holen.
Ja? Richtig Medizin.
Ja, das ist so. Naja, man muss die, ich finde, man muss die Produkte der Region muss man zur Kenntnis nehmen. Und wenn Verveine wächst, es wächst vor dem Haus meiner Nachbarin, es wäre doch fahrlässig, das nicht zu nutzen, ja?
Aufstehen ist kurz vor 6. Ja, dann mache ich die Türen auf und bereite den Meditationsraum vor. Und um 7 ist Morgenmeditation von 7 bis 8. Mir geht es im Moment wirklich richtig, richtig gut. Es ist ein Geschenk, es ist schön, ja. Ich habe durchaus manchmal Phasen, wo ich auch das Gefühl habe, Mann, das wäre klasse, wenn ich jetzt trinken könnte. Aber so ist das eben.
Einmal im Jahr schenkt mir jemand eine Flasche Whisky, die reicht bis zum nächsten Geburtstag. Manchmal überlege ich, ob ich nicht für alle Fälle eine Hausbar anlegen sollte. Aber so viel Besuch kommt ja auch nicht.
Aber warum geht's da ungefähr?
Also das ist ein Sauflied, Ritter der Tafelrunde, lass uns den Wein probieren, ob er gut ist. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre, dans une tombe il y a du beau vin. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai. Nein, jetzt bin ich auseinander. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une tombe, il y a du beau vin. Was mich eher an diesem Lied beeindruckt oder auch irritiert, ist, dass der Tod mindestens die Hälfte der Strophen bestimmt. Also, wenn ich sterbe, will ich, dass man mich in ein Grab legt, wo es guten Wein gibt. Ich will, dass ein Hähnchen über mir hängt, aus dem guter Wein läuft. Und ich will, dass man auf meinen Grabstein schreibt, ici gît le roi des buveurs, hier ruht der König der Trinker. Chevalier à la table ronde, quand on voit si le vin est bon. Chevalier à la table ronde, quand on voit si le vin est bon. Quand on voit, oui, 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 quand on voit, non, non, non. Quand on voit si le vin est bon. Quand on voit, oui, 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 quand on voit, non, non, non.
Der König der Trinker und die trockene Nonne. Feature von Rainer Schildberger. Mit Ilka Teichmüller. Michael Gechter spielte die E-Gitarre für Johannes und die Musik für Sabine wurde komponiert von Tim Gößler. Ton: Susanne Bronder und Martin Selig. Regieassistenz: Bettina Döbereiner. Regie und Redaktion: Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Norddeutschen Rundfunk 2013.